In unserer Predigtreihe sind wir auf einer Reise durch das Lukasevangelium. Heute lesen wir vom Kapitel 16 die Verse 19 bis 31. Aber vorweg, wo befinden wir uns? In den Kapiteln 4 bis 10, da wirkt Jesus in Galiläa. Die Kapitel 10 bis 20, die Reise von Jesus nach Jerusalem, da sind wir jetzt drin. Und ab Kapitel 20 lesen wir dann über die letzten Reden von Jesus und dann Passa, Kreuzigung und Auferstehung. Im heutigen Text begleiten wir Jesus also ein Stück weit auf seinem Weg nach Jerusalem. In manchen Übersetzungen ist der Text übertitelt mit Vom reichen Mann und armen Lazarus. Und es gibt hier zwei Gedanken. Das erste ist eine Frage: Wie schaut dein Leben aus der Sicht Gottes? Und das zweite: Es gibt ein zu spät. Ich lese jetzt Lukas 16, die Verse 19 bis 31. Es war aber ein reicher Mann, der kleidete sich in Purpur und kostbares Leinen und lebte alle Tage herrlich und in Freuden. Ein Armer aber mit Namen Lazarus lag vor seiner Tür, der war voll von Geschwüren. Und er begehrte sich zu sättigen von dem, was von des reichen Tisch fiel. Doch kamen die Hunde und leckten an seinen Geschwüren. Es begab sich aber, dass der Arme starb, und er wurde von den Engeln getragen in Abrahams Schoß. Der Reiche aber starb auch und wurde begraben. Als er nun in der Hölle war, hob er seine Augen auf in seiner Qual und sah Abraham von Ferne und Lazarus in seinem Schoß. Und er rief und sprach: Vater Abraham, erbarme dich meiner, und sende den Lazarus, damit er die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und kühle meine Zunge, denn ich leide Pein in dieser Flamme. Abraham aber sprach: Gedenke, Kind, dass du dein Gutes empfangen hast in deinem Leben. Lazarus dagegen hat Böses empfangen. Nun wird er hier getröstet, du aber leidest Pein. Und in all dem besteht zwischen uns und euch eine große Kluft, dass niemand, der von hier zu euch hinüber will, dorthin kommen kann und auch niemand von dort zu uns herüber. Da sprach er: So bitte ich dich, Vater, dass du ihn sendest in meines Vaters Haus, denn ich habe noch 5 Brüder, die soll er warnen, damit sie nicht auch kommen an diesen Ort der Qual. Abraham aber sprach: Sie haben Mose und die Propheten, die sollen sie hören. Er sprach: Nein, Vater Abraham, sondern wenn einer von den Toten zu ihnen ginge, so würden sie Buße tun. Er sprach zu ihm: Hören Sie Mose und die Propheten nicht, so werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn jemand von den Toten auferstünde. Ich möchte noch beten. Lieber Vater, ich möchte dich bitten, dass du jetzt zu uns sprichst. Dieser Text ist ja nicht zufällig in der Bibel und auch nicht zufällig heute dran. Bitte sag uns du und schreib's in unser Herz, was du von uns willst. Sperre unsere Ohren auf, sperre unsere Herzen auf für dein Wort und lass uns dann danach handeln. Amen. Unser Text ist ein Gleichnis. Jesus hat viel in Gleichnissen gelehrt. Aber seine Gleichnisse sind nicht Erzählungen ohne Bezug zur Realität, sondern lassen uns hinter die Kulissen blicken. Und da kommen dann auch Dinge vor, die nicht so ohne weiteres von uns bestätigt werden können, sondern die wir so, wie sie gesagt wurden, einfach annehmen sollen. Petrus schreibt einmal in seinem Brief, im zweiten Brief, im Vers 19, umso fester haben wir das prophetische Wort und ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet, als auf ein Licht, das da scheint an einem dunklen Ort, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Damals hatten die Menschen nur das Alte Testament. Aber heute dürfen wir diesen Vers von Petrus auf die ganze Bibel beziehen. Die Bibel ein Licht, das an einem dunklen Ort scheint, das uns den Weg zeigt, uns führen will. Wenn einer in der Nacht im dunklen Wald geht, wird er froh sein, wenn er eine Taschenlampe eingesteckt hat. Und er wird nicht sagen, ich glaube jetzt nicht, was das Licht mir da zeigt. Das glaube ich einfach nicht. Ich bleibe lieber hier sitzen, bis der Morgen kommt. Was bin ich doch froh, dass die Bibel, das Wort Gottes, kraftvoll ist, dass es Dynamit ist, dass es lebt, dass Gott auch durch die Bibel zu uns redet, dass die Bibel keine Sammlung von Mythen und Legenden ist, die man nicht unbedingt ernst nehmen muss. Und ganz wichtig, dass wir Gottes Wort, dieses Dynamit, auch bestätigen können und erfahren haben. Kommen wir zum ersten Punkt. Wie schaut unser Leben aus der Sicht Gottes aus? Wie schaut dein Leben aus der Sicht Gottes aus? Im 18. Jahrhundert war Grigori Alexandrowitsch Potjemkin, der war Oberbefehlshaber der russischen Armee und der war Vertrauter von Katharina der Großen. Und laut Überlieferung wollte Katharina einmal die neu eroberten Gebiete anschauen. Potemkin wollte ihr zeigen, wie weit fortgeschritten die Besiedlung war, was aber nicht gestimmt hat. Und jetzt soll er Attrappen für die Dörfer aufgestellt haben und die sogenannten Einwohner von einem Ort zum anderen transportieren lassen, um der Katharina Leben vorzutäuschen. Aber egal, ob es wahr ist oder nicht, die Potemkinschen Dörfer sind uns ein Begriff. Und diese Potemkinschen Dörfer sind auch ein Sinnbild für das Leben vieler Menschen. Vielleicht in gewisser Weise auch für unser Leben. Außen eine schöne Fassade und hinten nichts als notdürftige Abstützung, die beim ersten Wind zusammenbricht. Gott aber schaut bei allen Menschen nicht von vorne auf die Fassade unseres Lebens, wie wir gerne gesehen werden würden, sondern er schaut auf die Kehrseite, auf die Rückseite unserer Fassade. Jesus stellt uns hier zwei Männer vor. Der eine ist der Reiche, er hat keinen Namen. Der andere ist der Lazarus, was heißt, Gott hilft. Was lesen wir vom reichen Mann? Was für ein Mensch war er? Zum Ersten, er war sehr reich. Er hat sich mit Leinen, das ist das Untergewand, mit Purpur, das war das Obergewand, gekleidet. Absolute Oberklasse. Vielleicht hat er dicke Sparbücher gehabt, Aktienpakete, Liegenschaften und so weiter. Und das heißt, er lebt herrlich und in Freuden. Ja, er hat Freude am Leben. Vielleicht hat er viele Freunde gehabt, die man dann ja hat, die er regelmäßig eingeladen hat. Vielleicht war er ein guter Gastgeber. Er hat auch eine soziale Ader. Später im Text lesen wir, dass er bittet, dass wenigstens seine Brüder gewarnt werden und somit gerettet werden. Ja, und den Lazarus, der vor seinem Haus liegt, dem überlässt er die Speisereste. Der reiche Mann hat ihn nicht wegtragen lassen von seinem Haus. Also für uns wäre es doch abstoßend, wenn vor unserem Haus der Lazarus liegen würde. Besonders wenn Gäste kommen, oder? Und in manchen Städten werden in wohlhabenden Vierteln die Straßen abgeriegelt mit so einem Sicherheitsdienst, Und es kommen da die unerwünschten Personen gar nicht hinein. Aber nicht so beim reichen Mann. Nein, er lässt ihm die Essensreste bringen. Verurteilt Jesus den reichen Mann wegen seines Reichtums? Nein, er verurteilt ihn nicht. So viele Männer Gottes waren reich. Erinnern wir uns nur, um ganz wenige zu nennen, im Alten Testament David oder Salomo. Jesus verurteilt überhaupt nicht Menschen wegen ihres Reichtums, den sie für ihre Lebenszeit von Gott geliehen bekommen haben. Und es wäre nicht richtig zu denken, das ist so ein Gleichnis, reicher Mann ist böse und hartherzig, kommt deshalb in die Hölle, armer Mann ist gut und kommt deshalb in den Himmel. Erst einmal lesen wir von diesen Eigenschaften nichts, aber darum geht es hier überhaupt nicht. Sonst wären wir ja bei der Werksgerechtigkeit. Das krasse Gegenteil zum Reichen ist der Lazarus. Lazarus heißt Gott hilft. Der ältere deutsche Name Gott hilf. Der Lazarus liegt da vor der Tür des reichen Mannes, ist abhängig von den Abfällen, um sich zu ernähren. Der kann sich auch nicht mehr richtig bewegen. Und es geht dann so weit, dass die Hunde kommen und seine Wunden und Geschwüre lecken und dass er sich nicht wehren kann. Die Hunde, das waren damals keine reinlichen Schoßhündchen, fünffach geimpft und gechippt. Nein, das waren herrenlose Hunde, die ihre Schnauze überall drin hatten und nun damit die Geschwüre des Lazarus ablecken. So, und nun sterben sie beide. Der Reiche erhält vermutlich ein pompöses Begräbnis, viele Trauergäste, lange Lobesreden und Begründungen, warum er jetzt in den Himmel kommt und die Worte, wir werden uns nach dem Tod wiedersehen. Ja, vielleicht stimmt das mit dem Wiedersehen. Die einzige Frage ist, wo dieses Wiedersehen stattfinden wird. Der Lazarus, der wird vermutlich irgendwo vor der Stadt verscharrt. Keine Trauerreden, keine Trauergäste, keine Freunde. Aber es heißt, Lazarus wird getragen in Abrahams Schoß. Im jüdischen Talmud wird der Himmel auch als Abrahams Schoß bezeichnet. Das war jetzt einmal die Betrachtung von vorne, wie beim Potemkischen Dorf, von der Fassade, von vorne. Gott sieht uns aber von der anderen Seite, hinter der Fassade. Was denkst du? Wie beurteilt Gott dein Leben, wenn er es hinter der Fassade anschaut? Und ich muss sagen, ich bin wirklich froh in diesem Zusammenhang, sonst auch, aber sehr froh, dass wir als Kinder Gottes auf seine Gnade vertrauen dürfen. Es heißt, der Reiche kommt in die Hölle und leidet dort Qual. Ah, ist das politisch korrekt? Kann man den Menschen zumuten, dass es eine Hölle gibt? Bekommen die Menschen dann nicht ein Trauma, Angstzustände? Ich denke, die Wahrheit ist den Menschen zumutbar. Und es ist ein guter Anfang, wenn die Menschen Angst vor ihrer eigenen Sünde bekommen, weil sie die Konsequenzen erahnen. In den Evangelien redet Jesus mehrmals von der Hölle. Wie können wir sagen, die Hölle, die gibt's doch nicht? Der Lazarus kommt in den Himmel, er ist in Abrahams Schoß, der Reiche kommt in die Hölle. Ja, wieso der Reiche in die Hölle? Der Reiche hat doch dem Lazarus zu essen gegeben, war vermutlich ein guter Gastgeber. Er hat eine soziale Arbeit, Ader gehabt. Vielleicht hat er noch andere gute Dinge getan. Aber das Entscheidende war, dass der Reiche in seinem ganzen Leben Gott nicht gefunden hat. Der Reiche hat bezeichnenderweise keine Namen. Er ist auch nicht im Buch des Lebens eingeschrieben. Und das Schlimmste, was passieren kann, für jeden Menschen, für uns auch, wenn man im Sterben nichts hat. Nichts hat, woran man sich festhalten kann. Nichts hat, was den Tod überdauert. Ich war vor kurzem auf einer Beerdigung. Der Trauerredner hat dann geredet von der Hoffnung, dass der Verstorbene jetzt im Licht ist, dass wir ihn wiedersehen werden. Und da habe ich mich schon gefragt, ob dieses Wiedersehen im Himmel oder in der Hölle sein wird. Aber Gott ist hier der alleinige und einzig gerechte Richter. Das dürfen wir ihm getrost überlassen. Der Lazarus, dieser Gotthilf, der hatte ein schreckliches Schicksal, ein schreckliches Leben. Aber auf das kommt es nicht drauf an. Entscheidend ist, dass er Gott hat, der ihn im Tod aufnimmt. Der Reiche, der lebt nur im Diesseits. Auch Arme können nur im Diesseits leben. Es ist keine Frage von Reichtum. Aber Lazarus hatte eine Hoffnung. Und die hat er auf Gott gesetzt. Und darauf kommt es an. Egal ob arm oder reich. Es ist immer wieder erstaunlich, dass die meisten Menschen zeitlebens nicht über den Tod hinausdenken. Dass ihre Perspektive, ihre Lebensplanung nur bis zum Tod geht. Für alles gibt es einen Terminplaner. Es gibt Organisationsdiagramme. Wahrscheinlich sind wir die Weltmeister im Planen. Aber über den Tod planen wir nicht hinaus. Vom Tod redet man nicht. Man schiebt die Gedanken weit weg, weil man Angst vor dem Tod hat. Obwohl es hinlänglich bekannt sein müsste, dass das Leben mit dem Tod endet. Ja, zu Recht hat man Angst. Die Menschen betrachten ihr Leben nicht von der Rückseite aus, so wie Gott es tut. Aber Gott lässt sich nicht von einer tollen Fassade täuschen. Wir müssen über den Tod hinaus denken und dann entsprechend handeln, indem wir Gott suchen und ihn finden. Und dann haben wir keine Angst mehr vor dem Tod, weil wir wissen, Gott wartet schon auf uns, dass wir nach Hause kommen. Jetzt komme ich zum zweiten Punkt, es gibt ein zu spät. Wenn jemand gestorben ist, so sagen die Leute oft, jetzt ist er erlöst. Aber stimmt das? Sind wir uns da sicher, dass sein Leben erlöst ist jetzt? Oder wenn die Oma gestorben ist, heißt es, jetzt geht es ihr gut. Aber stimmt das? Sind wir da sicher, dass es ihr jetzt gut geht? Vielleicht geht es den Kindern gut. Die Oma war vielleicht ein Pflegefall. Jetzt können sie wieder reisen, haben nicht diese Belastung, haben ein Zimmer mehr im Haus. Aber geht es der Oma wirklich gut? Oft sagen die Menschen am Ende ihres Lebens, mein Leben war in Ordnung, ich habe nichts falsch gemacht. Ich war doch eh religiös. Ich war ein paar Mal in der Kirche. Du kannst dein Leben leben, wie du willst, mit Gott oder ohne Gott, mit all den vielen Dingen, die von der Gesellschaft toleriert werden, aber nicht von Gott. Aber du darfst dich nachher nicht über die Konsequenzen beschweren. Hast du dein Leben geordnet? Hast du jetzt in dieser Minute Frieden mit Gott? Hast du dein Leben Jesus übergeben, dass du jederzeit abtreten kannst? Wenn nicht, dann lebst du sehr gefährlich. Vielleicht hat der Reiche sogar an Gott geglaubt. Er war im Kindergottesdienst. Er hat die ganzen Geschichten gekannt. Viele Leute sagen heute, ja, ich glaube schon an Gott. Hab das doch gelernt in der Schule, aber das ist schon alles. Der Reiche hat seine Hoffnung nicht auf Gott gesetzt. Was ist die Hölle? Das Gegenteil vom Himmel. Was ist der Himmel? Dauernd in der Gegenwart Gottes zu sein. Es ist dauernd Licht. Es gibt kein Leid mehr wie das Paradies. Und in der Bibel, insbesondere in der Offenbarung, wird schon viel angedeutet. Und das ist so schön, dass wir uns den Himmel heute noch gar nicht vorstellen können, dass wir es uns gar nicht begreifbar machen können. Und die Hölle das genaue Gegenteil davon. Abwesenheit von Gott mit allen Konsequenzen. Keine Barmherzigkeit, keine Liebe, Qual, schrecklich. Und es heißt im Text, in der Hölle hebt der Reiche die Augen auf in seiner Qual. Jetzt hat er den Weitblick. Das erste Mal. Er leidet Qualen, aber es gibt kein Zurück mehr. Man versucht den Menschen heute einzureden, dass diese Qualen, wenn sie es überhaupt gibt, nur zeitlich begrenzt sind. Und man nach einem begrenzten Läuterungsprozess durch die Hintertür in den Himmel kommen kann. Aber davon steht überhaupt nichts in der Bibel. Das sind Erfindungen von Satan, der uns bewusst in die Irre, in die Falle leiten will. Nein, mit dem Tod kommt die große Scheidung. Oder wie man sagt, Game Over. Es gibt kein Zurück mehr. Man muss Gottes Einladung ergreifen, solange es noch geht. Und wie der Reiche so aufblickt, sieht er den Lazarus vom Ferne in Abrahams Schoß sitzen. Vers 24. Und er rief und sprach: Vater Abraham, erbarme dich meiner und sende den Lazarus, damit er die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und kühle meine Zunge, denn ich leide Pein in dieser Flamme. Vielleicht erinnert er sich noch an den Kindergottesdienst, an den Abraham, hat sich da schon etwas ausgekannt. Aber sein Ausruf ist zweimal falsch. Erstens, Abraham ist die falsche Adresse, nur Jesus kann retten. Und zweitens, es ist zu spät. Der Reiche würde sich schon begnügen, dass Lazarus ihm einen Tropfen Wasser geben würde. Der Abraham, Vers 25, Abraham aber sprach: Gedenke, Kind, dass du dein Gutes empfangen hast in deinem Leben. Lazarus dagegen hat Böses empfangen. Nun wird er hier getröstet, du aber leidest Pein. Ja, das stimmt. Aber auch wir, die wir hier sitzen, haben Gutes im Leben empfangen. Aber die Frage ist, worauf setze ich meine Hoffnung? Was ist meine Sicherheit? Und der Abraham sagt ihm, dass zwischen ihm, also dem Reichen, und dem Lazarus, also zwischen Himmel und Hölle, ein tiefer Graben ist. Niemand kann mehr die Seiten wechseln. Es gibt keine Hintertür. Lassen wir uns da nichts einreden. Es gibt keine Hintertür, aber es gibt ein zu spät. Offenbar akzeptiert und versteht das der Reiche. Und jetzt denkt der Reiche an seine fünf Brüder und er bittet, dass der Lazarus wieder auf die Erde kommen darf und seine fünf Brüder warnen soll, damit sie nicht, auch wie er, in die Hölle kommen. Abraham sagt ihm: Es ist nicht nötig, dass Lazarus den Brüdern erscheint. Die Brüder haben das Alte Testament, sie haben darin Mose, sie haben die Propheten und das ist ausreichend. Wir sind glücklich, dass wir heutzutage auch noch das Neue Testament dazu haben. Aber trotzdem tun sich die Menschen so schwer, Jesus anzunehmen. Der Reiche sagt: Aber meine fünf Brüder, die hören nicht auf Mose und die Propheten, die lesen nicht in der Bibel, die tun ja alles ab als nette Geschichten, als Mythen und Legenden. Die nehmen die Bibel nicht ernst. Aber wenn Lazarus vom Grab aufersteht und zu den Brüdern kommt, dann würden die fünf Brüder glauben, ganz sicher. Der Abraham sagt eben, wenn sie eben nicht auf Mose und die Propheten hören, dann glauben sie aber auch nicht, wenn ein Toter aus dem Grab aufersteht. Und damit ist die Konversation aus. Glauben ist schwierig, weil es meine Lebensziele auf den Kopf stellt. Glauben ist nicht eine Sache des Verstandes, sondern eine Sache des Gehorsams. An einer anderen Stelle in Matthäus 12, ab Vers 38, fordern die Schriftgelehrten von Jesus, ein Zeichen, ein Wunder. Nur ein Wunder, dann glauben wir. Dann vielleicht noch eins. Dann vielleicht noch eins, aber dann glauben wir ganz sicher. Und Jesus sagt zu ihnen, nein, das Wunder bekommt ihr nicht. Im Alten Testament habt ihr das Wunder des Jona, 3 Tage im Bauch des Fisches. Und dieses Wunder genügt. Und wenn sie das nicht glauben und ihre Konsequenzen daraus ziehen, dann ist ihnen nicht zu helfen. Kommen wir zum Ende. Die ganz praktische Frage an dich: Wie schaut dein Leben aus? Ist es wie das Potemkinsche Dorf? Außen eine tolle Fassade, die wir putzen, die wir schön halten, aber hinten nur notdürftig abgestützt. Und die würde bei einem starken Wind oder beim Sturm des Lebens zusammenstürzen. Oder ist deine Fassade stabil, weil auch dein ganzes Lebensgebäude stabil ist? Weil Jesus das Fundament deines Lebensgebäudes ist. Gott sieht unser Leben von der Rückseite. Und ein jeder täte gut, einmal hinter seinem Leben Haus spazieren zu gehen und sein Leben von der Rückseite aus Gottes Sicht betrachten würde. Dann zweitens die Konsequenzen daraus ziehen und Frieden mit Gott machen würde. Es kommt nicht darauf an, ob wir arm oder reich sind. Es hat in Österreich, habe ich gelesen, so eine Umfrage gegeben, ob sich die Menschen als arm oder Mittelstand oder als reich einschätzen. Und da hat sich gezeigt, dass nur wenige ihre eigene Position richtig einschätzen konnten. Es war der Drang zur Mitte. Die Ärmeren haben sich eher dem Mittelstand zugeordnet, aber auch die Reicheren. Aber gemessen an der Weltbevölkerung ist jeder von uns, ob er sich auch noch so arm fühlt, noch immer sehr, sehr reich. Es kommt aber nicht auf unsere Einschätzung drauf an, ob wir reich sind, auch nicht, ob Gott uns als reich oder arm einordnen würde. Die Frage ist ganz anders. Worauf setze ich meine Hoffnung? Das hat nichts mit Armut oder Reichtum zu tun. Auch nicht mit bösen oder guten Taten. Und hier ist der Arme gleichermaßen gefordert wie auch der Reiche. Haben wir etwas, was wir über den Tod hinaus mitnehmen können? Hast du etwas, was du über den Tod hinaus mitnehmen kannst? Hast du alles mit Gott geordnet? Hast du Frieden mit Gott, dass du jederzeit abtreten kannst? Und mit dem jederzeit kommen wir zum zweiten Punkt: Es gibt ein zu spät. Mit dem Tod kommt die große Scheidung. Dann ist entschieden, wo der Mensch die Ewigkeit verbringen wird. Mit Gott oder ohne Gott mit allen schrecklichen Konsequenzen. Aber das betrifft nicht nur uns, sondern auch unsere Kinder, unsere Freunde, Verwandten, Nachbarn und so weiter. Auch die betrifft das. Wir sollen immer daran denken, dass es auch für sie ein zu spät gibt. Wir sind nicht verantwortlich, dass sie gläubig und gerettet werden. Aber wir sollen Zeugen sein. Wir sollen für die anderen im Gebet einstehen. Es gibt so viele Möglichkeiten. Lass dir von Gott im Gebet zeigen, was hier deine Aufgabe ist. Und dann tu es. Und für uns, ich hoffe und wünsche mir, dass heute niemand aus dem Gottesdienst herausgeht, der sein Leben nicht mit Gott geordnet hat, weil er eben Jesus nicht angenommen hat und der nicht Frieden mit Gott hat. Das wäre ein hochriskantes Spiel mit dem eigenen Leben. Amen. Ich möchte noch beten. Vater, lass uns erkennen, was wirklich wichtig ist in unserem Leben. Nicht Reichtum, nicht viele Freunde, nicht eine glänzende Fassade. Einzig und allein, dass wir unsere Hoffnung und Zuversicht auf dich setzen, weil wir Jesus Christus als unseren Retter erkannt und angenommen haben. Wir danken dir dafür und bitten auch für unsere Freunde und Verwandten, die dich noch nicht kennen, dass du sie auch zu dir ziehst. Und zeig uns, was wir dabei für eine Rolle spielen sollen. Und schenk uns den Mut, das auch zu tun. Amen.
Wir haben einen Vater, wo man durch Jesus und das, was er am Kreuz gemacht hat, sicher zu ihm kommen dürfen, in seine Arme kommen. Und das ist auch das nächste Lied. Vater, ich komme jetzt zu dir.
Ich komme jetzt zu dir, als dein Kind lauf ich in deine Arme. Ich bin geborgen, du stehst zu mir, lieber Vater. Vater, bei dir Vater.